SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadim. Guten Tag. Der Bundeskanzler wird heute Mittag in Berlin eine Regierungserklärung geben. Es wird erwartet, dass spätestens damit der heiße Wahlkampf eröffnet wird. Scholz wird aber auch über die Pläne seiner Regierung sprechen, die er bis zum Ende der Legislatur noch durchbringen will. Neben Scholz werden dann auch noch CDU-Chef Merz und auch CSU-Vorsitzender Söder sprechen. Über die Erwartungen Uwe Jahn.
Tatsächlich sind die Erwartungen an diese Regierungserklärung von Olaf Scholz ziemlich groß, denn er muss ja das Land noch von sich überzeugen. Wir kennen die Umfragewerte und er muss auch in Teilen die eigenen Leute von sich überzeugen, denn die sollen ja für ihn Wahlkampf machen. Er wird sich sehr klar von der FDP und von der Union abgrenzen und er wird die Alternative aufmachen. Wählen Sie Olaf Scholz, den erfahrenen Bundeskanzler, oder wählen Sie Friedrich Merz von der CDU, den unerfahrenen, unbesonnenen Oppositionsführer, der er bisher war. Allerdings darf Olaf Scholz die Union dabei nicht allzu sehr verärgern, denn einige Sachen muss er noch durch den Bundestag hindurchbekommen, die einfach zeitkritisch sind. Da braucht er die Union, deswegen darf da nicht allzu viel Porzellan zerschlagen werden. Wie er diesen Drahtseilakt zwischen Wahlkampf einerseits und Zugehen auf die Union andererseits hinbekommt, da darf man gespannt sein.
Die Union hat auf jeden Fall jetzt schon angekündigt, nur die dringendsten Pläne von SPD und Grünen zu unterstützen. Das hat CSU-Landesgruppenchef Dobrindt im Morgenmagazin von ARD und ZDF klargestellt. Eine Erhöhung des Kindergelds und Sofortmaßnahmen für die Wirtschaft zum Beispiel müssten bis nach der Neuwahl am 23. Februar warten, so Dobrindt.
Wir haben keine handlungsfähige Regierung, wir haben keine stabile Mehrheit im Deutschen Bundestag. Das hat die Ampel zu verantworten und wir werden nicht die herabfallenden Trümmer einer gescheiterten Ampel auffangen. Das heißt, es wird, wenn dann, um konkrete Projekte gehen, die zwingend notwendig sind, die einen Zeitplan haben.
Auch den Haushalt für das kommende Jahr sieht Dobrindt klar als Aufgabe der nächsten Bundesregierung. Wie es aber mit dem Deutschland-Ticket weitergeht, dazu hat er nichts gesagt. Das könnte aber auch spannend werden, weil es sich jetzt schon abzeichnet, dass manche Bundesländer gar nicht mehr mitspielen wollen. Sarah Beham.
Bund und Länder finanzieren je zur Hälfte die Kosten des Deutschland-Tickets, je 1,5 Milliarden Euro. Erst vor kurzem, noch vor dem Ampel-Aus, haben sich die Verkehrsminister der Länder mit dem Bund ja auf einen neuen Preis für das Ticket für nächstes Jahr geeinigt. Es kostet dann nicht mehr wie bisher 49 Euro, sondern dann 58 Euro. Das war also die Verabredung und die gilt auch weiterhin. Jetzt kommt das Aber. Es geht um Mittel, also Gelder, die übrig geblieben sind. Da sagen die Länder, diese Mittel sollten unbedingt ins nächste Jahr übertragen werden. Sonst könnte das Deutschland-Ticket möglicherweise teurer werden als ohnehin schon geplant. Sollte es tatsächlich teurer werden, befürchten viele dann das endgültige Aus des Tickets. Das Problem: Um an diese übrigen Gelder zu kommen, braucht es noch eine Gesetzesänderung. Und da ist fraglich, ob diese nach dem Ampel-Aus überhaupt noch möglich ist.
Es ist also noch nicht ganz klar, ob das Deutschland-Ticket noch teurer werden könnte. Definitiv teurer wird's bei der Deutschen Post. Der Standardbrief soll ab dem kommenden Jahr 95 Cent kosten. Das Porto steigt damit um 10 Cent. Das hat der Bonner Konzern heute mitgeteilt. Auch andere Produkte wie die Postkarte oder Pakete werden ab dem 1. Januar teurer. Jörg Sauerwein berichtet.
Die Bundesnetzagentur hatte der Post einen Spielraum bei den Erhöhungen von rund 10% gestattet. Den kann das Unternehmen unterschiedlich auf die einzelnen Produkte verteilen. Postvorständin Nicola Hagleitner ist mit dem neuen Porto nicht zufrieden. Sie hält das Briefporto auch angesichts sinkender Briefzahlen für zu niedrig. Außerdem kostet der Brief auch im europäischen Vergleich immer noch sehr wenig. Angesichts der gestiegenen Löhne, der Inflation und der erforderlichen Modernisierung des Netzes hatte selbst die Gewerkschaft Verdi im Vorfeld die Anpassung des Portos beim Brief auf 95 Cent als völlig unzureichend bezeichnet. Bei der Post hatte man sogar überlegt, gegen die Entscheidung der Bundesnetzagentur Klage einzureichen. Jetzt aber sollen die neuen Preise bis Ende 2026 gelten.
Wir beschweren uns immer alle, dass die Schulen in Deutschland so voll sind. Vielleicht ändert sich das jetzt bald, denn zum ersten Mal seit 9 Jahren sind in diesem Jahr wieder weniger Kinder eingeschult worden. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden waren es 0,5 Prozentpunkt weniger zu Beginn des Schuljahres. Lars Hofmann.
Zum Schuljahresbeginn 2024/2025 gab es bundesweit fast 828.000 Schulanfängerinnen und Anfänger. Das waren 4.300 oder 0,5% weniger als im vorherigen Schuljahr. Die deutlichsten Rückgänge gab es in Brandenburg und Thüringen mit rund -4% und in Sachsen-Anhalt mit -2,1%. Nur in Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg ist die Zahl der Einschulungen leicht gestiegen. Nach Angaben der Statistiker ist die Zahl der Schulanfänger damit zum ersten Mal seit 9 Jahren zurückgegangen. Das liege vor allem an der demografischen Entwicklung und daran, dass es zuletzt nicht mehr so viel Zuwanderung, unter anderem aus der Ukraine, gab. An Grundschulen und freien Waldorfschulen wurden in etwa gleich viel Jungen und Mädchen eingeschult. Lediglich bei Förderschulen waren mit gut 2/3 deutlich mehr Jungen als Mädchen unter den Schulanfängern.
Wie geht es weiter mit der Militärhilfe für die Ukraine? Vor allem mit Blick auf den Regierungswechsel in den USA gibt es da viele Fragezeichen. Auch deswegen ist heute der amtierende US-amerikanische Außenminister Blinken in Brüssel gewesen und er hatte eine klare Botschaft dabei. Helga Schmidt.
Alle Hilfszusagen werden eingehalten, kündigte Blinken an. Das bedeutet, die Amerikaner bleiben bis zum Amtsantritt von Donald Trump am 20. Januar die größten Unterstützer der Ukraine. Bisher hatten sie ungefähr die Hälfte der internationalen Militärhilfe gegen Russland geleistet. Außenminister Blinken nahm auch Stellung zum Einsatz von mehr als 10.000 Soldaten aus Nordkorea an der Seite Russlands. Nordkorea werde für diese Beteiligung am Kampfgeschehen eine harte Antwort erhalten. Das kündigte Blinken an, ließ aber offen, wie die Antwort aussieht. Bei der NATO fürchtet man, dass Donald Trump die Waffenlieferungen an die Ukraine kürzt oder sogar ganz einstellt. Im Wahlkampf hatte er angekündigt, dass er innerhalb kurzer Zeit, er sprach von nur 24 Stunden, den Krieg beenden könne in direkten Verhandlungen mit Russlands Präsident Putin. Diese Ankündigung hat bei der NATO die Alarmglocken klingen lassen. Man fürchtet, dass ein solches Abkommen nur zu Lasten der Ukraine zu erreichen ist.
Fokus Südwest.
Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg darf den Landesverband der AfD als Verdachtsfall einstufen und beobachten. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden und eine entsprechende Beschwerde der AfD zurückgewiesen. Knut Bauer.
Das Landesverfassungsschutzgesetz sei auch auf politische Parteien anwendbar, so der VGH. Das Eintreten für einen ethnischen Volksbegriff durch AfD-Mitglieder begründe tatsächliche Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen. Merkmale wie Herkunft und Rasse verstießen gegen die Diskriminierungsverbote des Grundgesetzes und rechtfertigten die Beobachtung der AfD. Mit dieser Begründung haben die Richter des Verwaltungsgerichtshofs die Beschwerde der Partei abgeschmettert. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Der baden-württembergische Verfassungsschutz hatte die AfD im Juli 2022 als Verdachtsfall eingestuft und zum Beobachtungsobjekt erhoben. Einen Eilantrag dagegen hatte bereits das Verwaltungsgericht Stuttgart abgelehnt.
Unbekannte haben aus einem geparkten Lastwagen in Bad Rappenau rund 250 Fernseher und Monitore gestohlen. Der Fahrer hat nichts bemerkt und den Verlust erst am Zielort entdeckt. Bettina Märklin berichtet.
Der Lastwagenfahrer bemerkte den Verlust der Ware im Wert von rund 50.000 Euro erst an seinem Ziel in Spanien, wie die Polizei mitteilte. Die unbekannten Täter sollen ein großes Loch in das Dach des Lastwagenanhängers gesägt haben. Die Polizei geht davon aus, dass sie die Geräte mit einem großen Fahrzeug abtransportiert haben. Ob der Lastwagenfahrer auf dem Parkplatz die ganze Zeit bei seinem Fahrzeug war und warum er den Diebstahl nicht früher bemerkte, ist bisher unklar.
Ein Landwirt muss sich heute vor dem Amtsgericht Bernkastel-Kues wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Der 25-Jährige soll beim Mähen seiner Weiden und Wiesen mehrere Rehkitze so schwer verletzt haben, dass sie daran starben. Martin Schmidt.
Die Taten sollen sich im Mai dieses Jahres bei Feldens an der Mosel abgespielt haben. Laut Anklage hat der Landwirt seine Felder mit einem Traktor abgemäht, ohne die Flächen zuvor nach Jungtieren abgesucht zu haben. Er habe auch keinen Jagdpächter damit beauftragt. Bei den Mäharbeiten seien schließlich 3 Rehkitze getötet worden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten eine Geldstrafe oder bis zu 3 Jahre Gefängnis. Laut Tierschutzgesetz sind Landwirte verpflichtet, ihre Flächen vor dem Mähen nach Wildtieren abzusuchen.
Und sonst so?
Die 2 Steintafeln mit den 10 Geboten hat Moses angeblich eigenhändig vom Berg Sinai runtergebracht. Der Bibel zufolge sind die Gebote das Wort Gottes selbst. Jetzt wäre es aber natürlich doof, wenn es nur diese beiden Steintafeln mit den 10 Geboten gegeben hätte. Deswegen wurden die natürlich abgeschrieben bzw. in andere Steine geklopft, damit sie bei Zeiten auch in alle anderen Teile der Welt gebracht werden konnten. Angeblich eine der letzten vollständig erhaltenen Steintafeln wird jetzt in New York versteigert. Die wurde 1913 im Süden Israels gefunden. Da war sie vor die Haustüre eines Hauses im Boden eingelassen worden und durch die vielen Füße, die darüber gelaufen sind, sind die Schriftzeichen teilweise völlig abgewetzt. Trotzdem erhofft sich das Auktionshaus bis zu 2 Millionen Dollar bei dieser Versteigerung. Als Interessent würde ich mich aber vielleicht vor Abgabe eines Gebots fragen, wenn der Stein so historisch, so einzigartig und bedeutsam ist, warum steht er dann nicht im Museum?
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.